Mobilisieren, überzeugen, motivieren. Die Basler Parteien, die sind im Schlussspurt. Sie kämpfen um jede Stimme. Am 20. Oktober gilt es nämlich ernst.
Wahllokal. Der Podcast von der BZ Basel und Radio Basilisk zu den gesamten Neuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt. Basel wählt eine neue Regierung und der Grossrot und Sie sind heute noch dabei.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zur letzten Folge von unserem Podcast vor der gesamten Erneuerungswahl im Kanton Basel-Stadt. Herzlich willkommen, sage diesmal Silvana Schreier von der BZ Basel.
Und der Stefan Gutknecht von Radio Basilisk. In dieser Folge wollen wir einen Aufwisch machen zu den einzelnen Parteien. Wir wollen mal anschauen, wie haben sie sich präsentiert im Wahlkampf, der jetzt doch auch seit ein paar Wochen läuft. Was sind die wichtigsten Themen gewesen, die vielleicht auch aus der Bevölkerung an sie angetragen worden sind? Und wie können sie rauskommen? Also es soll ein bisschen eine Einordnung sein. Wir haben ein paar Thesen und müssen aber auch feststellen, dass in diesem Jahr doch der Wahlkampf auch auf verschiedene Art diskutiert worden ist. Nicht nur bei uns in den Medien, sondern auch in der Bevölkerung. Unter anderem hat es eine negative Begleiterscheinung gegeben. Und zwar sind wieder einmal, das passiert leider relativ oft, Wahlplakate verschmiert und zerstört worden. Die SVP zum Beispiel musste 200 Plakate nachdrucken. Und auch die LDP war von dieser Zerstörung betroffen und hat es besonders krass wahrgenommen dieses Jahr. Ich glaube, ihr habt noch mit dem Benjamin von Falkenstein geredet.
Mit dem Wahlkampfleiter von der LDP, der wirklich gesagt hat, was ihm aufgefallen ist, zum Beispiel Sticker über das Plakat von der Regierungsrätin der Stefanie Aymar mit dem Slogan «Gang Heimann», Anspielung auf ihren Namen. Und ja, hat wirklich die Begleiterscheinung, was natürlich extrem mühsam ist für die Parteien.
In diesem Jahr nehme ich die Situation besonders mühsam wahr. Es werden sehr viele Plakate von der LDP beschädigt, abgerissen, beschmiert oder beklebt. Besonders viele Plakate sind beklebt mit einer Kampagne gegen unsere Regierungsrätin Stefanie Aymar. Die Plakate sind wirklich dann komplett zerstört. Zum Teil ist ja nicht mehr ersichtlich, dass es von der LDP ist. Und das ist für uns extrem mühsam.
Und was ich jetzt zum Beispiel auch festgestellt habe, gerade vor dem Marktplatz, dass auf vielen Plakaten, und das ist egal ob links oder bürgerlich, ein Anarcho-Zeichen draufgeschmiert worden ist, halt einfach wirklich negative, unschöne, unsägliche Begleiterscheinung.
Plakat in einem Wahlkampf, das ist eine der Varianten, die man hat als Partei, um auf sich aufmerksam zu machen, um das Gesicht der Kandidierenden auch mal zu zeigen. Wir haben aber mal nachgefragt bei allen Parteien, die jetzt gerade im Wahlkampf sind, was sie sonst so für Aktionen geplant haben und auch schon durchgeführt haben. Bei der SP zum Beispiel sind das die Telefonaktionen, die sie immer wieder machen, also sei es bei nationalen wie auch bei kantonalen Wahlen. Da sind es bis zum Wahltag soll es etwa 9'000 Gespräche sein, die die SP geführt hat. Also doch eine grosse Anzahl.
Ja, was ich noch spannend gefunden habe, ist zum Beispiel bei der GLP, wo natürlich extrem auf die Esther Keller setzt in ihrem Wahlkampf, wo das Ganze vermischt Regierungswahlkampf und Grossratswahlkampf, wo man mit einem Kaffeemobil unterwegs war, wo da Kochlöffel rausgegeben hat, Luftballon, Äpfel, T-Shirts, ganze Haufen Sachen verteilt worden ist, wobei gerade das Kaffeemobil im linken Lager dann nicht so gut angekommen ist.
Die Linke haben zum Beispiel bei den Grünen lieber auf Naturprodukte gesetzt. Also Äpfel haben sie auch verteilt, natürlich Bio-Äpfel. Sie haben natürlich auch, weil sie noch Unterschriften gesammelt haben für die kantonale Biodiversitätsinitiative, natürlich auch noch durchleveln aufmerksam machen. Und der Harald Friedl, der Fraktionspräsident der Grünen, hat uns noch erzählt, wo er hier im Interview war, dass sie Sonnenblumen verteilt haben. Ganze 1000 Sonnenblumen sind das am Schluss gewesen. Aber das sei immer wieder ein bisschen so eine Grotwanderung, lenkt es diesen Sonnenblumen, damit sie rechtzeitig parat sind, also schön blühen und nicht noch der Kopf ganz zu ist. Es hat dann geklappt. Die Sonnenblumen kommen aus der Nähe von Bubendorf und die Grünen sind selber, also alle Kandidierenden sind selber auf das Feld, haben die Sonnenblumen dort abgeschnitten, nach Basel transportiert und dann hier unter die Leute gebracht.
Zeigt halt einfach, Wahlkampf ist wirklich Knochenarbeit, das haben uns auch alle Parteien bestätigt. Und spannend habe ich noch gefunden, als ich mit der Mitte geredet habe. Dort hat es geheißen, man muss halt immer ein bisschen schauen, was man wirklich macht, weil sie haben die Erfahrung gemacht, so Non-Food-Produkte, die, ja, gehen die Leute zum Teil rasch noch irgendwie halt einfach weg. Und das wollte man natürlich auch nicht machen. Sie haben das Glück, mit Franz Xaver Leonard als Parteipräsident, ein bekannter Gastronom in der Partei zu haben, auch noch andere. Darum haben sie zum Beispiel recht auf Essenssachen noch gesetzt bei der Mitte. Also Ich glaube, wenn man jetzt am Wochenende unterwegs ist oder noch in den letzten Tagen vor den Wahlen, dass man auch noch Aktionen plant, dass man sicher, wenn man durch die Stadt geht und an einen Stand kommt, wird man ein bisschen kulinarisch verköstigt.
Kulinarisch ist es auch bei der SVP zu und her gegangen. Die haben eine Standaktion in Riechen gemacht vor ein paar Wochen und haben dort Frühlingsrollen verteilt. Also da haben auch die Wählerinnen und Wähler oder zumindest die Interessierten in Riechen sich können eindecken mit etwas Kulinarischem.
Und was auch ist, es ist das eine, das von den Parteien selber gestellt worden ist. Goodies oder eben Sonnenblumen bei den Grünen. Was bei der Mitte noch war, ist Andrea Strahm. Die hat uns selber Zündhölzli mitgebracht, mit ihrem Föteli drauf, mit der Werbung, hey, wählen wir am 20. Oktober. Das Parteilogo, das hat dort drauf aber gefehlt. Das sind halt Kandidierende zum Teil selber aktiv und nehmen das in die Hand, um wirklich halt das unter die Leute zu bringen.
Während die GLP gesagt hat, dass sie eben den hybriden Wahlkampf machen, also sie haben immer die Esther Keller gemeinsam mit den Grossratskandidierenden beworben, die sind auch gemeinsam an Aktionen gegangen, haben Selfies gemacht, die als Postkarte verteilt, haben die Basta zum Beispiel entschieden, dass sie mit dem Oliver Bolliger, dem Regierungskandidat, doch noch eine separate Aktion machen wollen. Trinken mit Linken hat das geheissen. Und zwar war der Oliver Bolliger mit einem Sofa unterwegs gewesen, hat das mit dem Velo an verschiedene Orte transportiert, ist dort angesessen und hat zum gemeinsamen Reden eingeladen.
Das finde ich aber noch eigentlich originelle Idee, mal etwas anderes. Ich erinnere mich noch daran an Baschi Dürr, der abgewählt worden ist vor 4 Jahren. Der hat ja auch gemacht auf ein Bier mit dem Baschi, wo er eingeladen hat, die Leute, um halt hier in Gespräch zu kommen. Was mir aber aufgefallen ist, in dem, ich weiss nicht, ob du es anders wahrgenommen hast, Silvana, aber die bürgerliche Kandidierende, das 5er-Ticket, das man ja gesagt hat, auch im Vorfeld, ja, man freut sich auf einen gemeinsamen Wahlkampf, habe ich jetzt aber nicht so stark wahrgenommen im Wahlkampf als 5er-Ticket mit Aktionen. Wenn ich an frühere Aktionen denke, mit der SVP, das war noch mit dem Lorenz Nägelin als Kandidat, der ist jetzt nicht mehr in der Partei, da ist man zusammen reinschwimmen einmal, so eine originelle Idee, oder einmal hat man noch Ping-Pong miteinander gespielt bei der Mittleren Brücke, aber Softritt ist jetzt eher eine Seltenheit gewesen.
Die 5 bürgerlichen Kandidierenden sind tatsächlich ein bisschen weniger kreativ gewesen, zumindest was wir so ein bisschen haben herauslesen können. Es sind so die traditionellen Standaktionen gewesen, wo man eben vielleicht mal ein Gipfeli verteilt oder ein paar Zündhölzli, Gummibärli, was auch immer. Aber so das Kreative, wirklich etwas auch mit dem Volk unternehmen, wie jetzt ein Reinschwimmen oder so, das hat es das ja nicht gegeben. Ich frage mich ein bisschen, ob das noch vor 4 Jahren ein bisschen nachwirkt. Dort war ja mitten in Corona der Wahlkampf gewesen. Man hat viele so Aktionen damals nicht können machen. Und vielleicht ist durch das wie so ein bisschen das Credo gewesen. Es ist auch dort gegangen. Vielleicht muss man das gar nicht mehr so intensiv machen.
Ist aber sicherlich ein wichtiger Punkt für die Partei gewesen, dass man jetzt mindestens wieder hat können auf die Strasse gehen. Das war wirklich vor 4 Jahren Corona eine unsägliche Zeit gewesen. Und das haben die Parteien auch bestätigt, dass man es wieder toll gefunden hat, einfach unter die Leute können zu kommen, ohne irgendwie eine Maske anhaben oder sonst irgendwelche Einschränkungen. Es hat auch die von den Parteien, zum Teil sind ja an gewissen Standort gerade mehrere Parteien mit einem Stand präsent gewesen. Und da könnte man natürlich ein bisschen denken, ja, da gibt es Ellenbögel und natürlich schaut man, dass man bestmöglich Platz verwünscht. Aber auch hier eigentlich ist es fast ein anständiges Miteinander gewesen. Also das haben die Parteien auch bestätigt. Alles fair abgelaufen, nicht eben irgendwie ein Kampf um den besten Platz. Und gewisse haben auch gefunden, haben sie auch noch schön gefunden, dass man gerade mit mehreren Parteien neu mehr präsent ist beim Stimmvolk und so mit den Leuten reden kann. Und dass man auch nicht abhübelt worden ist in diesem Wahlkampf. Sie ist ja im Moment in Amerika auch Wahlkampf, Demokraten gegen Republikaner. Und ja, dort ist es natürlich völlig anders und das ist in Basel nicht so durchgedruckt, dass man da ein Gegeneinander hat.
Das haben mir wirklich viele Wahlkampfleiterinnen und Wahlkampfleiter erzählt, die ich jetzt hier nachgefragt habe. Also, dass schon, wenn man vor dem Bahnhof in Basel auf dem Zentralbahnplatz eine Aktion macht am 6 Uhr morgens, dann hat es die Leute ein bisschen an einem vorbei. Die sind dann vielleicht nicht so interessiert an einer Sonnenblume oder an einem Gipfeli oder einem Flyer. Aber das ist dann eine ganz andere Art. Das ist natürlich nicht aggressiv gemeint, sondern vielleicht ist man einfach im Stress halt am Morgen früh. Aber schon auch so, dass viele zurückgemeldet haben, gerade an diesen Standaktionen, sei es an einem Quartiermarkt oder an einem Quartierflomi oder so, dass man von der Bevölkerung doch auch die Wertschätzung bekommt. Es ist toll, dass man mal mit einer Politikerin oder einem Politiker eins zu eins reden kann. Auch wenn es vielleicht nicht die Partei ist, die man am Schluss wählt. Aber man kann sich mal austauschen, man kann vielleicht auch gewisse Anliegen anbringen. Das haben wir schon auch zurückgemeldet bekommen, dass eben das ruhigere, gar nicht amerikanische, wie wir das hier haben, doch sehr gut auch ankommt und auch die Leute sehr zufrieden sind damit.
Und gerade auch bei den Themen, wenn man dann ins Gespräch mit der Bevölkerung kommt, zum Teil schon so aus dem Milieu rauskommt, was einen beschäftigt, das haben die Bürgerlichen mitgeteilt, dass halt Sicherheit wirklich ein grosses Thema war. Auch von der Mitte aus ist das ein Punkt gekommen, gerade im Klein Basel, halt wirklich die Kriminalität, die bei der Bevölkerung als Thema hoch im Kurs ist, wo halt auf einem Sorgenbarometer die Leute beschäftigen tut. Hingegen auf der linken Seite, wo man dann gemerkt hat, Thema Begrünung, wo natürlich ein grosses Thema ist, Klimaschutz oder auch der Rheintunnel. Ja, das sind halt die Themen gewesen, die im Wahlkampf, wenn es darum geht, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, was sind die Anliegen, präsent gewesen sind.
Wie gesagt, wir haben mit den verschiedenen Wahlkampfleiterinnen und Wahlkampfleitern geredet. Wir haben uns die Wahlen vor 4 Jahren nochmal angeschaut. Wie sind die einzelnen Parteien seither unterwegs gewesen? Und wir wollen jetzt eigentlich eine Übersicht machen. Wie stehen die Parteien im Moment da? Und haben für jede Partei eine These entwickelt. Eine, wo wir hoffentlich mehr darüber wissen, wenn die Zahlen bekannt sind zu den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt, zu Grossen Rot und Regierung. Ich glaube, wir fangen mal mit dem linken Bündnis an, wo die SP, die Grünen und BASS da drin sind, zumindest was die Regierung betrifft. Für eine grosse Rot treten die Parteien alle separat an. Wenn man jetzt also die grösste Fraktion im grossen Rot anschaut, die SP mit 30 Sitz aktuell, dann haben wir uns überlegt, kann Tanja Soland, die Finanzdirektorin, ihren Spitzenplatz von 2020 echt halten?
Also These, wird Tanja Soland wieder die Nummer 1 sein? Ich würde die mit einem Ja beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass ein Konradin Kramo ein bisschen Druck auf Tanja Soland kann machen, weil im Präsidialdepartement ein bisschen Sunnyboy-Image vielleicht noch ein bisschen mehr können aneignen, weil er den ESC hat können hier anholen. Aber Tanja Soland präsentiert immer gute Zahlen, bietet kaum Angriffsfläche, wie sie jetzt nicht irgendwie in ein Fettnäpfchen gedreht ist oder mit schrägen oder komischen Aussagen aufgefallen ist. Es geht eigentlich nur darum, wie kann man das Geld, das Basel-Stadt hat, am besten einsetzen und wofür. Aber dass sie eigentlich auf dem Treppchen zu oberst oben ist, glaube kaum, dass man da jemand anders direkt den Platz streitig machen kann.
Ein bisschen mehr zittern müssen wahrscheinlich die anderen zwei SP-Kandidaten, der Kaspar Sutter aus dem WSU und der Mustafa Atici, der ins Erziehungsdepartement erst gerade gewählt worden ist. Der Kaspar Sutter hat vor 4 Jahren, als er das erste Mal dann auch in Regierungsrat gewählt worden ist, hat einen zweiten Wahlgang müssen. Da stellt sich schon ein bisschen die Frage, könnte es für ihn wieder knapp werden, gerade in einem ersten Wahlgang. Ich glaube, wir gehen alle im Moment davon aus, dass es einen zweiten Wahlgang braucht, dass nicht alle das absolute Mehr erreichen. Bei Mustafa Atici kann es sein, dass sein Wahlkampf, den er jetzt erst im Frühling schon müssen führen und dann auch erfolgreich geführt hat, dass der ihm noch helfen kann. Also, dass er durch das noch ein bisschen Publicity mehr hat oder dass sein Gesicht noch ein bisschen bekannter ist, sein Name noch ein bisschen bekannter ist und auch durch das noch ein paar Stimmen kann reinholen kann, die er sonst nicht gehabt hat. Da bleibt es sicher noch spannend, wie es mit den anderen zwei SP-Kandidaten aussieht.
Die SP mit 3 Personen im Regierungsrat vertreten. Wir kommen jetzt zu einer Partei, die nicht im Regierungsrat ist, gern wieder wird dort ankommen. Die Grünen im Kanton Basel-Stadt. Vor 4 Jahren, wenn es um den grossen Rot geht, absolute Wahlgewinnerin gesehen, plus 4 Sitze für die Grünen. Jetzt aber, wenn man anschaut, ist die grüne Welle national abgeflacht. International stehen die Grünen in der Kritik. Darum unsere Frage, wie wirkt sich das Ganze auf die Grünen dort in Basel aus?
In Basel sind grüne Themen tatsächlich an der Tagesordnung. Im Grossen Rot debattiert man ständig über sein Stadtklimakonzept, Hitzeschutzmassnahmen, Netto Null bis 2037. Also die Themen sind da und die Grünen stehen auch nicht an sich schlecht da. Sie sind vielleicht nicht mehr ganz auf der grünen Welle, wo sie mit dem Klimastreik können mitsurfen in dieser Bewegung, aber sie sind auch nicht so stark in Kritik wie in unserem Nachbarland, in Deutschland. Dort gibt es tatsächlich viele Kritik eben an den Grünen, an einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Der Oliver Thommen, der Wahlkampfleiter und Grossrat von den Grünen, hat uns gesagt, dass sie das schon auch spüren, gerade die hasserfüllte Kampagne gegen die deutschen Grünen, dass sich das doch auch auswirkt auf die Social Media. von den Basler Grünen, also dass da doch auch zu Hasspostings gekommen ist. Und es ist doch auch ein bisschen erschreckend, dass die ganze Kritik auch zu uns überkommt.
Du hast gerade das Thema Klima angesprochen. Das ist ja auch gerade im Regierungsratswahlkampf sehr präsent mit der Kandidatin der Anina Ineichen.
Das ist wirklich ein vorherrschendes Thema, nicht nur auf dem Plakat, wo sie natürlich um das wirbt, sondern eben auch, was Anina Ineichen selber betrifft. Sie fordert Konradin Kramer gezielt raus. Sie will ins Regierungspräsidium, sie will ihm das Departement abluchsen und setzt da natürlich völlig aufs Thema Klima. Weil das ist als grüne Politikerin natürlich das, wo sie das Gefühl hat, sie weiss mehr. Sie weiss mehr Bescheid darüber, wie man eben Netto Null 2037 kann erreichen. Und da kann sie natürlich einen bürgerlichen Kandidat wie der Konradin Kramer einen ist, auch herausfordern. Trotzdem hat sie ein relativ schwieriges Erbe. Sie tritt als grüne Kandidatin an, nachdem Elisabeth Ackermann vor 4 Jahren aus der Regierung ausgeschieden ist. Sie hat im ersten Wahlgang so ein schlechtes Resultat gemacht, dass sie im zweiten Wahlgang nicht mehr angetreten ist. Und auch im Frühling, wo der Jérôme Thirier für die Grünen bei der Ersatzwahl kandidiert hat, ist klar geworden, es gibt ein Achtungsresultat. Er hat doch ein paar Stimmen geholt, zumindest aus dem grünen Lager. Aber eben für die Wahl denn in die Regierung hat es noch nicht gelangt.
Wenn wir auf die andere Partei eingehen, im linken Lager, wo noch übrig bleibt, Basta, ist es so, dass man eben nicht mehr antritt zusammen mit den Grünen und aktuell hat Basta 5 Sitze im grossen Rot. Das Ziel ist, 2 Sitze würde man gerne eigentlich noch dazu gewinnen, aber mindestens die Fraktionsstärke mit 5 Sitzen behalten. Da müssen wir noch mal kurz den Einschub machen. Fraktionsstärke eben wichtig, damit man in den Kommissionen mitschaffen kann. Dort, wo die Gesetze gemacht werden, dort, wo die Vorlagen einzeln ausgearbeitet werden. Und darum halt die Frage, Silvana, bei der Basta behalten Sie mindestens 5 Sitze und damit Fraktionsstärke?
Das ist eine gute und eine wichtige Frage. Ich glaube, das wird sehr knappes Rennen sein. Gerade wenn es um die linke Stimme geht, dann verzetteln sich die halt auch oft zwischen SP, Grüne und Basta. Also da hat sie auch viele Überschneidungspunkte in dem Parteiprogramm. Und da ist es immer schwierig, jetzt schon können sagen, welche Partei von der linken Seite vielleicht die Nase vorne wird haben. Was bei der Regierung sicher zu sagen ist, ist, dass die Basta ja mit dem Oliver Bolliger antritt. Der Oliver Bolliger als langjähriger Grossrat und eigentlich bekannter Politiker, Basta-Politiker in der Stadt. Aber er ist bis jetzt ein bisschen farblos geblieben. Dabei hat er ja eigentlich eine gute Ausgangslage. Das hat er auch mal in einem Statement zu Radio Basilisk gesagt.
Ja, es wird sicher nicht einfach, das ist mir sehr bewusst. Aber es ist auch nicht unrealistisch so. Und von dem her denke ich, wir können nichts verlieren, wir können nur gewinnen. Also von dem her, let's go.
Let's go, hat er gesagt. Er kann nichts verlieren, er kann nur gewinnen. Von dem hat man nicht so viel gespürt, muss man sagen. Also ich glaube, Anina Ineichen ist fast mehr umgesehen. Man hat fast mehr von ihr inhaltlich mitbekommen, was jetzt eben gerade Klimaschutz anbelangt, was auch Kritik am jetzigen Regierungspräsident anbelangt. Darum, vom Oliver Bolliger ist nicht ganz so viel gekommen, würde ich jetzt mal sagen. Es bleibt aber spannend, ob vielleicht er doch am Schluss noch mehr Stimmen kann machen wie Anina Ineichen.
Die Basta schlussendlich auch ein Kraftakt, den diese Partei muss leisten muss, dass man überhaupt genug Kandidierende gefunden hat. Und eben auch jetzt im Regierungsrat wird punkten. Wenn wir einen Schritt übergehen in der parteipolitischen Skala Richtung Mitte, das Zünglein an der Waage. Wir kommen zur GLP und da natürlich ihre Superstar Esther Keller, die Regierungsrätin, die so präsent war bei einer Partei wie kaum eine andere. Silvana, die Frage natürlich, die sich hier aufdrängt, muss Esther Keller in einen zweiten Wahlgang?
Sie hat tatsächlich ein bisschen schwierige Position. Man sagt immer, sie steht eben zwischen diesen Blöcken, zwischen den Linken und den Bürgerlichen. Wir haben mal in einem Artikel auch geschrieben, dass sie halt 2020 auf dieser grünen Welle auch können mitsurfen, also die grüne Welle, die vor allem den Grünen natürlich geholfen hat, aber eben auch der GLP und hat durch das halt auch, dann auch den Sitz in der Regierung können sichern. Es war aber trotzdem überraschend, wenn sie nicht in einen zweiten Wahlgang müsste. Sie hat sehr viel Kritik müssen einstecken in den letzten 4 Jahren. Sie hat ein schweres Erbe gehabt, wo sie hat probiert weiterzuführen. Es hat viel Bauprojekte gehabt, die doch auch schwierig sind zum Bewältigen. Baustellen, die immer wieder aufregen. Die ganze Baumthematik, die sehr intensiv diskutiert worden ist. Darum, ich rechne mit einem zweiten Wahlgang für die Esther Keller, aber vielleicht überrascht sie ja, wie sie auch vor 4 Jahren überrascht hat.
Die Frage ist ja wirklich so ein bisschen dort, wenn man schaut, so die stramm bürgerlichen Wähler, die schreiben sicher ihre 5 Leute auf. Schreiben sie nur 5 Leute auf Oder geben Sie lieber Esther Keller auch noch die Stimme, weil Sie sagen, ja, lieber den Esther Keller wie jemand von ganz links. Und ich glaube, das Gleiche kann man auch aufs linke Lager projizieren, wo Esther Keller natürlich punkten kann. Man durch ein grünes Label in gewissen Fragen. Aber gerade so gut sagen sich sicherlich gewisse stramme Wähler, nein, weil jede Stimme, die ich nicht unserem Päckchen gebe, unserem Ticket, ist dann eine verlorene Stimme. Und darum dürfte es daraus herauslaufen, dass Esther Keller in einen zweiten Wahlgang muss. Aber wir sind natürlich sehr gespannt für Überraschungen.
Wie das könnte aussehen in einem zweiten Wahlgang, wäre dann auch noch interessant, weil jetzt läuft ja eben der hybride Wahlkampf, wie die GLP immer wieder betont. Das heisst, Grossrots- und Regierungswahlen sind zusammen. Das heisst, sie gehen zusammen auf die Strasse, machen Aktionen zusammen. Und wenn jetzt Esther Keller in den zweiten Wahlgang muss, dann will sie eigentlich allein da stehen, weil der Grossrot ist dann gewählt. Die Fraktion ist dann entweder sehr glücklich, weil sie Sitz haben können gewinnen oder erhalten, oder sie ist niedergeschlagen, weil Sitz verloren gegangen sind. Aber wie könnte das denn für eine Esther Keller laufen, die eben nicht noch das grosse Bündnis hinter sich hat, wie das die Linken oder die Bürgerlichen haben? Das bleibt sehr spannend, um das weiter beobachten.
Vor allem auch, wer sonst noch in den zweiten Wahlkampf müsste. Gibt es den Angriff von links und rechts? Das ist dann sicherlich auch ein Punkt, wo wir im nächsten Podcast nach den Wahlen möchten aufnehmen. Jetzt aber zu einer Partei, der vor 4 Jahren auf der Mr. Corona hat können setzen. Auf den Lukas Engelberger, Regierungsrat von der Mitte, schweizweit medial präsent gewesen, weil er immer neben dem Bundesrat Todemulig à la Berse gesessen ist und über neue Corona-Massnahmen, Vorschriften hat können informieren. Jetzt vielleicht ein bisschen eine steile These. Lukas Engelberger vor 4 Jahren gut punktet, hat aber der Gesundheitsdirektor öppen an Beliebtheit eingebracht.
Was sicher so ist, ist, dass er weniger in der Öffentlichkeit gestanden ist. Jetzt ein bisschen mehr, weil die ganze Diskussion mit Basel-Land wieder losgegangen ist, über die Gesundheitsregion, über die gemeinsame Spitalliste. Das hat ihm wieder ein bisschen mehr Schlagzeilen gebracht und auch mehr Aufmerksamkeit. Aber doch sind ein paar Themen rum gewesen, wo man ihn hat müssen und sollen auch kritisieren dafür. Sei das die Spitalplanung, sei das eben Gesundheitsregion mit Basel-Land, wo weniger schnell vorangeht, als man sich das vielleicht erhofft hat.
Also kann man eigentlich sagen, dass Lukas Engelberger, wenn er in den Schlagzeilen war, eher negativ aufgefallen ist wie positiv?
Positiv aufgefallen ist er sicher, wo er ad interim die Regierungspräsidentenrolle noch übernommen hat zu seinem Gesundheitsdirektorenamt. Da hat man doch auch viel von ihm können lesen, wie wichtig ihm eben auch das ist, Basel zu repräsentieren, schauen, dass die Leute in der Verwaltung einen guten Chef haben, wo sie sich auch anwenden können. Über das haben wir auch schon mal geredet. Dort hat er gerade eine doppelte Arbeitsbelastung gehabt. Dort ist er sicher positiv aufgefallen. Das hat ihm, glaube ich, auch gut getan, mal ein bisschen über andere Themen reden als vielleicht nur Gesundheitsthematik.
Und was wir hier noch anfügen, wenn es um seine Partei geht, die Mitte vor 4 Jahren bei den letzten Wahlen, da ist man noch CVP antreten und das C im Namen, das ist halt immer wieder das Thema gewesen im Wahlkampf. Das haben uns auch Mitglieder von der Partei mitteilt. Und da ist man schon froh, jetzt als Mitte wird man halt nicht mehr einfach auf das C reduziert, sondern kann einfacher auf den Inhalt gehen. Das ist sicherlich auch ein Punkt, wo, wenn es um die Mitte geht, spannend wird sein, wie das sich dann bei den Wählerstimmen niederschlägt.
Eine Partei, die vor 4 Jahren eine Verliererin war, war die FDP. Die haben nicht nur beim grossen Rot verloren, sie haben 3 Sitze eingebüßt, sondern sie haben natürlich auch den Regierungssitz mit dem Baschi Dürr verloren. Der Baschi Dürr hat im zweiten Wahlgang die Wiederwahl verpasst und nach 8 Jahren in der Regierung hat er seinen Posten als Justizdirektor müssen räumen. Stefanie Aymar von der LDP hat dann übernommen und seitdem hat die FDP keinen Sitz mehr in der Regierung und das nackt, glaube ich, schon ziemlich an ihnen. Bei den Ersatzwahlen jetzt im Frühling hat Luca Uccese ein gutes Resultat erzielt, aber trotzdem hat es eben wiederum nicht gelangt für einen Regierungssitz. Jetzt tritt die FDP mit der Eva Biland an und ich glaube, es bleibt doch spannend, kann die Partei wieder an Sitz gewinnen, vielleicht sogar einen Regierungssitz gewinnen und so auf einen Stand von vor 2020 kommen.
Man muss sehen, dass man 2020 drei Sitze verloren hat. Das heisst, es ist ein ambitioniertes Ziel von der FDP, drei Sitze dazu zu gewinnen. Und da muss man sich halt schon fragen, welche Aushängeschilder hat die Partei, die man entsprechend gegen aussen tragen kann. Und im Vergleich zu anderen Parteien, die doch pointierte Gesichter haben, Leute, die auffallen, ist mir das jetzt im Wahlkampf weniger stark aufgefallen. Als Grossratskandidatin Tamara Alu sehr präsent gewesen, war vom Gewerbeverband unterstützt worden ist. Aber gerade bei den Frauen ist die FDP ja die Partei zusammen mit der SVP, die am wenigsten Kandidatinnen ins Rennen schickt. Und was sicherlich auch noch ein Punkt ist bei der FDP, so ein bisschen das Verlierer-Image, das die Partei in den letzten Jahren sich angeeignet hat, das wieder loszuwerden, das ist doch recht schwierig.
Eine Partei, die überhaupt kein Verlierer-Image hat, obwohl in den letzten Jahren nicht alles immer rund gegangen ist bei Wahlen, ist die LDP. Die LDP ist immer noch die stärkste bürgerliche Fraktion im Grossen Rot. Unsere Frage ist, bleibt die Partei die stärkste bürgerliche Fraktion? Können sie die 15 Sitze halten, so wie sie es auch schon 2020 geschafft haben?
Wenn ich auf den zweiten Teil eingehe von der Frage, würde ich sagen, nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die LDP die Anzahl Sitz behalten kann, die 15. Wenn ich zum Beispiel aufs Glei Basel schaue, dort ist Stefanie Eimer vor 4 Jahren angetreten und der André Oderset Stimmenlieferanten. Das haben wir nur schon bei der GLP gesehen. Esther Keller hat dort dreifach so viele Stimmen geholt wie andere auf ihrer eigenen Liste. Also gerade wenn man für einen Regierungsrat kandidiert, dann bringt das einfach Stimmen der Partei. Und ich glaube, das fehlt der LDP im Moment dort im Glei Basel. Aber wenn es um die stärkste bürgerliche Fraktion geht, dann denke ich, kann man diesen Platz immer noch vor der SVP behaupten.
Die LDP sagt selber, wir haben mit dem Benjamin von Falkenstein, Wahlkampfleiter und auch selber Grossratskandidat, noch geredet. Und er sagt selber, dass die Ausgangslage für die LDP schwierig ist, besonders nach den Wahlen im letzten Jahr, also nach den Nationalratswahlen, die ja doch nicht ganz so gut abgelaufen sind für die Partei. Aber sie sagen auch, dass sie seit jetzt fast einem Jahr an diesem Wahlkampf arbeiten. Sie haben auch sehr früh angefangen. Ich glaube, nur die GLP ist mit dem Bild von der Esther Keller auf der Tramli vor der Sommerferien noch ein bisschen früher gewesen. Die LDP ist dann in der Sommerferien gekommen mit ihrer ersten Pressekonferenz. Also, die haben sehr früh angefangen und probiert schon zu mobilisieren.
Und dunkt mir auch, dass die Partei stärker wie auch schon auf der Strasse präsent ist, die LDP. Aber eben bedrängt, wenn es um die stärkste bürgerliche Fraktion geht, wird sie von der SVP.
Die SVP hat ein sehr ambitioniertes Ziel und da ist dann auch die Frage, können sie das Ziel erreichen? Im Grossen Rot haben sie aktuell 11 Sitze, sie wollen aber um 5 Sitze zulegen. Das ist doch das ambitionierteste Ziel, das wir hier gesehen haben jetzt bei diesen Wahlen. Und wird spannend, weil sie sind 2020 eigentlich die grosse Verliererin gesehen. Also die SVP hat dort -4 Sitze gemacht. Jetzt wollen sie 5 Sitze zulegen. Sollten sie das schaffen und die LDP entweder verlieren oder gleich bleiben, dann wäre am Schluss die SVP die stärkste bürgerliche Fraktion.
Also ich finde es ja eigentlich noch sympathisch, dass eine Partei nicht einfach sagt, ja, wir wollen die gleichen Sitze halten und es ist im Moment gut, so wie es ist, sondern ja doch antreten und sagen, wir wollen dazugewinnen. Also wie im Fußball, wo ich jetzt tätig bin, da gehst du auch nicht rein und sagst, ja, ein Unentschieden, das ist gut und recht. So, nein, du willst gewinnen. Und das finde ich eigentlich ja sympathisch, finde aber 5 Sitze ist ein grosser Brocken. Ist ein grosser Brocken für die SVP, wo man weiss, wo es in dieser Stadt, in diesem ganzen Kanton dann doch recht schwierig hat.
Dazu darf man nicht vergessen, dass sie auch noch einen Regierungssitz endlich einmal wollen. Sie treten wiederum mit dem Stefan Sutter an. Der Stefan Sutter ist 2020, kurz vor der Wahl, eigentlich überhaupt erst in die SVP eingetreten. Man hat ihn können anwerben. Er hat dann auch gesagt, er ist von mehreren Parteien gefragt worden, aber ist dann am Schluss zur SVP gegangen. Man hat ihn dort angeworben und er hat sich nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen, hat mit 12.700 Stimmen doch nicht ganz so ein gutes Resultat gemacht, ist deutlich abgefallen gegenüber den anderen Kandidierenden und hat dann aber dafür die Wahl in Grossen Rot geschafft.
Und das können wir, glaube ich, schon so sagen. In den letzten 4 Jahren, der Stefan Sutter im Grossen Rot positiv aufgefallen als Politiker, der nicht eine Polterei ist, sondern einer, der mit anderen Fraktionen auch zusammenarbeiten kann, der nicht einfach Führer segelt und irgendein Statement abgibt, sondern halt auch ist Rechtsanwalt, ist im Gemeinderat von Rieren, durchaus ein Ansehen hat, der auch über die Parteigrenzen hinaus gut ankommt.
Sein Parteikollege Lorenz Amiet, der war auch bei uns schon im Interview gewesen, er ist auch Fraktionspräsident von der SVP, der hat zu uns gesagt, zu der BZ, im Portrait von Stefan Sutter, dass der Stefan Sutter ein politischer Mensch sei, aber kein parteipolitischer Mensch. Und Darum fällt er vielleicht nicht so auf, bewohnt im Parlament, aber er sei hinter den Kulissen sehr aktiv. Also er sei sehr vernetzt mit anderen Grossrätinnen und Grossräten und auch innerhalb der Partei sei er eins der angesehensten Mitglieder.
Und dann würde ich einfach hier noch so quasi Zusatzfrage nachschieben, Silvana. Letztes Mal hat er ja nicht so ein gutes Resultat gemacht, wo er auch noch nicht im Grossen Rot war, wo man nicht so kennt hat politisch. Darum jetzt sieht es anders aus. Könnte der Stefan Sutter aber das bessere Ergebnis machen wie die Eva Biland von der FDP?
Die Möglichkeit besteht, vor allem auch, weil der Stefan Sutter für beide Gremien kandidiert, also für Regierung und Grossen Rot, dass er nochmal als Grossen Rot bestätigt wird. Ich glaube, da kann man damit rechnen, dass er auch bessere Stimmen macht wie die Eva Biland. Ich glaube, er hat eine grössere Menge an Menschen, die seine Ansichten teilen. Ich glaube, er kommt auch über Parteigrenzen hinweg besser an. Eva Biland bleibt ein bisschen unsichtbar jetzt in diesem Wahlkampf. Sie macht ab und zu ein paar Social-Media-Posts, ist natürlich bei Standaktionen aktiv. Aber so was die FDP anbelangt, hat sie noch nicht so die grossen Punkte können aufbringen, die jetzt dafür sprechen, sie zu wählen.
So, jetzt haben wir einen ganzen Aufwisch gemacht. Immer eine These zu einer Partei. Natürlich alles auch deckt mit gewissen Erfahrungen, die wir wahrgenommen haben, mit Einschätzungen, die uns andere zugeholt haben. Aber es ist schlussendlich, können wir auch sagen, ein bisschen Blick in eine Glaskugel. Effektiv wissen, zumindest einmal nach dem ersten Wahlgang, wissen wir es dann nach dem 20. Oktober. Und wie es Tradition hat, kommen wir jetzt im zweiten Teil von unserem Podcast zum Interview, und zwar mit der Claudia Baumgartner. Sie ist Fraktionspräsidentin von den Grünliberalen, 56 Jahre alt, daheim im Gundeli, im Grossen Rot seit dem 1. Februar 2021 und seit einem Jahr auch Fraktionspräsidentin von der GLP. Im Grossen Rot ist sie in der Justiz- und Sicherheitskommission. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frau Baumgartner.
Ja, guten Morgen miteinander.
Ich hätte zum Einstieg eine Frage, und zwar, was mir aufgefallen ist auf den sozialen Medien. Wenn ich jemanden sehe von den Grünliberalen, der ein Foto postet, ist immer auch die Regierungsrätin Esther Keller drauf. Wie viel Selfie hat eigentlich Ihre Regierungsrätin gemacht?
Ja, das ist genau so. Wir haben ja gesagt, wir machen einen Wahlkampf, der unter anderem Hybrid heisst. Das heisst, wir sind ja im Moment jetzt bei diesem Wahlkampf die einzige Partei, die kein Bündnis hat mit anderen Parteien. Und von dem her haben wir gesagt, nutzen wir doch die Gelegenheit, dass wir voll die Esther und die Liste 10 zusammen immer bewerben. Also die Esther Keller hat dürfen mit unseren 99 Kandidierenden, die auch immer in der Stadt Selfie machen. Und so, wie man das der Föteli ansieht, hat sie, glaube ich, auch sehr viel Plauster dabei gehabt.
Und nie irgendwie das Lächeln verloren?
Ja, das ist so. Also ich muss wirklich sagen, auch so, wenn ich Esther Keller grundsätzlich erlebe, sei es jetzt im Grossen Rot oder sei es an einer Mitgliederveranstaltung oder irgendeinem Grillplausch, ich habe sie einfach noch nie irgendwie schlecht gelaunt oder missmutig oder ach, ist mir jetzt gerade nicht so drum gewesen, erlebt, sondern sie hat einfach mit allen so, wie sie halt niederschwellig mit der Bevölkerung und auch in ihrem Departement unterwegs ist, ist sie einfach irgendwie immer gut gelaunt und hat den Plausch an ihrer Arbeit.
Von der Regierungsrätin kommen wir jetzt aber nochmal schnell zurück zum Grossen Rot. Und zwar ein Vorstoss, der im April eingereicht worden ist von der Sandra Bothe-Wenck, ihrer Grossrotskollegin. Da geht es um ein Handyverbot an Basler Schulen. Die Regierung hat schon mal darauf geantwortet, haltet das Verbot nicht für zielführend. Jetzt würde es mich von Ihnen wundern, was sagen Sie zu einem Handyverbot?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen falsch rübergekommen mit dem Verbot. Das hat dann sofort sehr viel auch Widerstand ausgelöst. Ich glaube, man muss wirklich betonen, es geht auch der Sandra Bothe jetzt als Bildungspolitikerin wirklich nicht um Verbot. Das ist ja nicht etwas, was GLP grundsätzlich unterstützt, sondern es geht um klare Regelungen. Es geht auch darum, dass im Moment einfach bei jedem Schulhaus oder je nachdem sogar vielleicht klassenweise einfach ganz unterschiedliche Regelungen bestehen, wie der Gebrauch vom Handy während dem Unterricht oder auch während der Pause. Da gibt es solche, die dürfen es einfach dabei haben, müssen es unter das Pult legen, andere müssen es abgeben bis am Mittag. Und das ist natürlich gerade insbesondere, wenn man eine Familie hat mit mehreren Kindern, die an verschiedenen Schulorten in die Schule gehen, die dann heimkommen am Mittag und sagen, du Mami, also ich habe es so gehabt und was lässig, ich habe es so. Dass man da ganz klare einfach Rahmenbedingungen will schaffen, damit es für alle ausgewogen ist. Und das Thema mit Digitalisierung in der Schule ist ja sehr virulent. Konsequenz und was hat das für eine Beeinflussung auch auf die Möglichkeiten vom Lehren? Wie ist die Ablenkung Risiko auch? Und ich denke, das hat man ja auch in anderen Ländern schon gesehen, dass man jetzt, wie immer, wenn in der Gesellschaft sich etwas entwickelt, muss man nachher irgendwelche rechtliche Rahmenbedingungen versuchen zu setzen, damit für alle ungefähr etwa der gleiche Rahmen auch gilt.
Esther Keller ist auch mit dem Thema Digitalisierung in den Wahlkampf gegangen, damals vor 4 Jahren. Die GLP wird oft als Partei beschrieben, die eben sehr gut zurechtkommt mit Gadgets, mit Digitalisierung, mit neuen Kanälen. Ist das in dem Fall ein typischer GLP-Vorstoss?
Ich glaube, nein, es ist ein typischer Bildungsvorstoss jetzt von uns als GLP und kommt, hat mit dem natürlich auch zu tun, weil das Thema uns immer interessiert, Digitalisierung. Aber da geht es jetzt, glaube ich, wirklich um einen Rahmen, jetzt, um in der Schule zu setzen können.
Wenn Sie aber jetzt würden können, das Knöpfchen drücken, wenn es konkret darum geht, Handyverbot ja oder nein? Weil das Knöpfchen würden Sie drücken, ja oder nein?
Nicht zu einem Handyverbot, aber zu einer klaren Regelung würde ich ja sagen, ja.
Dass also nicht einfach das Handy per se immer dabei ist, die ganze Zeit im Unterricht, in der Pause, an der Schule.
Ja, genau. Also man müsste natürlich dann klar schauen, wie das ausgestaltet wird, wie restriktiv oder wie offen, oder? Also wir wissen ja umgekehrt alle, wie abhängig wir vom Handy sind im Alltag. Das ist vielleicht auch nicht immer nur ein Vorbild für die junge Generation. Und umso wichtiger, denke ich, es würde vielleicht auch uns helfen, es würde auch den Eltern helfen, daheim vielleicht im Umgang, wenn sie sehen, klare Vorgaben von der Schule, leicht es uns als Erziehungspersonen auch, vielleicht klare Regelungen daheim auch umzusetzen.
Haben Sie für sich selber Regeln, was den Handygebrauch angeht?
Offiziell habe ich keine Regelung, habe mir das auch gar noch nie so überlegt, weil ich ehrlich gesagt selber jetzt, also bei uns in der Fraktion, sicher zu denen gehört, wo weniger am Handy ist, gerade wenn es auch um Social Media geht.
Wir werden jetzt aber noch schnell zurückschauen auf die letzte Legislatur, die letzten 4 Jahre. Die GLP ist bei den Wahlen 2020 die grosse Gewinnerin gewesen. 4 Sitze dazugekommen. Jetzt sind es 8 Sitze total in dieser Fraktion. Und die Regierung ist mit der Esther Keller auch zuerst mal mit einer GLP-Frau drin. Dann war noch der Bülent Pekermann gewesen, der allererste GLP-Politiker war im Grossratspräsidium. Also ein sehr ereignisreiches Jahr. Wie ist das für Sie gewesen, diese 4 Jahre?
Ja, genau. Also, Sie haben das schön jetzt, angeschnitten, wie das etwa gelaufen ist. Es ist für uns effektiv natürlich als eine von der kleinsten Fraktionen überhaupt, dass wir wieder Fraktionsstärke bekommen haben vor 4 Jahren. Das ist natürlich etwas, wo man wieder völlig neu hat müssen denken, weil es ist, der älteste Hase ist der David Wüst-Rudin gewesen, von der Erfahrung her. Und da haben wir auch gewusst, er wird nochmal jetzt können mitmachen, aber er wird gehen nach dieser Legislatur, weil er einfach die Amtszeitbeschränkung hat. Das heisst, wir sind eigentlich wirklich 6 neue Personen plus Sandra Bothe-Wenk, die schon war, sind wir eigentlich als Fraktion gestartet. Und eine von meinen ersten Fragen auch in der Fraktion war sofort gewesen, wie sind ihr privat und beruflich aufgestellt, wie viele Ressourcen könnt und wenn ihr auch geben. Dann sofort das Thema, wir sind eine neue Fraktionsstärke, das heisst, wir dürfen eigentlich am fast spannendsten Ort im Grossen Rat mitmachen, das sind die Sachkommissionen, weil dort geht ja eigentlich Politik wirklich ab. Und das muss ich auch irgendwie fachlich können abdecken. Also bei Schierlack habe ich 7 Gespönli und ich, wo wir einfach von unserem beruflichen oder Ausbildungshintergrund her die ganzen Sachkommissionen, die nach den Departementen ja auch aufgeteilt sind, können abdecken, thematisch. Und dann war es halt wirklich das mit dem Zünglein an der Waage, einfach weil das Kräfteverhältnis jetzt so ist aktuell noch, weder die linke Teil noch der bürgerliche Teil können ohne unsere Mehrheit bilden. Jetzt könnte man meinen, wie lässig ist das denn für uns? Ich denke eher, es ist für uns eine grosse Verantwortung, die uns dann auch mit der Zeit wirklich bewusst worden ist. Hey, sowohl in den Kommissionen, wo man zum Teil wirklich, also gerade ich in der Justizsicherheitssportkommission, eine von 13, 6 links-grün, 6 bürgerlich und noch ich. Also da kann man wirklich bei Entscheid, Ausländerstimmrecht zum Beispiel, sind wir wirklich die am Drücker. Aber ich finde, das müssen wir umso mehr, müssen wir die Geschäfte gut anschauen und nachher vor allem auch sehr gut können kommunizieren, wieso wir jetzt halt bei dem Geschäft auf der einen oder bei der anderen Seite gelandet sind.
Sie haben es angesprochen, wir haben das ja schon bei uns im Podcast mehrmals davon gehabt, dass Zünglein an der Waage, die GLP, die Mehrheitsmacherin im Parlament und in der Regierung. Gibt aber auch den Vorwurf, die GLP, die dreht sich ja wie eine Fahne im Wind. Was sagen Sie dazu?
Ja, ganz genau, das höre ich immer wieder und das nehme ich ehrlich gesagt recht gelassen entgegen oder nehme es schon fast als kleines Lob, weil es ist natürlich tatsächlich so, man kann uns das von außen vorwerfen, man weiss es nie, Tatsache ist aber auch, wir wissen es am Anfang nicht. Also wir, ich denke, das ist eine grosse Stärke, die ich persönlich in meiner politischen Arbeit auf jeden Fall sehr schätze und darum bin ich auch sicher bei den Grünliberalen unter anderem auch gelandet, weil wir halt auch eine junge Partei sind, sehr viel Leute können ihre Ideen einbringen. Wir sind hier offen, wir sind niederschwellig unterwegs. Und klar, darum haben wir sicher in der Fraktion amigs auch eine Zeit, wie wir uns absprechen müssen, um die ganzen Grossratsgeschäfte auch besprechen können, wo vielleicht bei anderen Fraktionen je nach Thema ein bisschen klarer ist, wo es gerade so hin soll gehen. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir haben auch von diesen 8 Leuten recht, wenn wir beim Smartbow schauen, sieht man sicher, dass wir recht unterschiedlich auch uns platzieren. Und ich denke, das ist halt in einer Mitte Partei so und von dem her stört mir das gar
die
nicht.
Aber vielleicht eher nach links geschwenkt, so in den letzten Jahren, wenn Sie anschauen, die Fahne.
Ja, das wirft man uns auch ein bisschen vor. Es ist sicher so, dass wir in gewissen Themen, gerade wenn es um grüne Bereich geht oder jetzt sozialpolitische Themen, sind wir vermutlich tendenziell eher so ein bisschen Mitte links. Ich denke, das zeigt auch unsere Smartboats beider. In finanzpolitischen Themen sind wir dann durchaus eher ein bisschen bürgerlich und da finden wir uns dann irgendwo in der Mitte, genau.
Fällt Ihnen gerade noch ein Thema ein oder ein Vorstoss, wo wirklich die GLP hat können, das Zünglein an der Waage sein, wo dann auch zu einem Erfolg geführt hat? Also etwas, was Sie wirklich können bewirken, auch so?
Ja, da kommen mir im Moment gerade zwei Beispiele in den Sinn. Das sind sicher die Stadtklimainitiativen, wo man viel darüber geschwätzt hat. Da hat man ja gesehen, dass man einen Gegenvorschlag versucht hat, aus der UWEG raus zu diesen Initiativen zu entwickeln. Da sind wir sehr stark dran gewesen von der UWEG-Vertretenden. Und leider ist das dann im Grossen Rat nicht gelungen. Und wir haben gesagt, wenn die Abstimmungen durch sind und es kommt zu einem Nein bei diesen Initiativen, würden wir den Gegenvorschlag wieder einreichen, weil es wäre wirklich ein guter Kompromiss, wo man auch die Bevölkerung hätte können eigentlich mit auf den Weg geben. Und das Zweite ist sicher das Ausländerstimmrecht, jetzt ganz aktuell, da werden wir dann am 24. November darüber abstimmen. Das war bei uns in der GLP eine lange Entwicklungsgeschichte gewesen. Da war man am Anfang auch nicht dafür gewesen. Unterdessen, 15 Jahre später aus der Entwicklung raus sind wir dabei. Und da habe ich natürlich schon mal in der Kommission und mir nachher im Grossen Rat einfach mit der GLP klar können sagen, wir nehmen das passive Wahlrecht raus, wir lassen den Gemeinden die Autonomie bei dem Wahl- und Stimmrecht. Aber das ist doch eigentlich ein Kompromiss, der patten sollte. Schade, haben die Bürgerlichen hier nicht mitgezogen.
Noch ein Statement, was Sie als Fraktion müssten besser machen in den nächsten 4 Jahren, wenn Sie die Fraktionsstärke so behalten. Was ist das, was Sie sagen, wo müssen wir angehen, da müssen wir besser werden?
Ja, ich denke, wir haben jetzt schon ein bisschen angefangen, dass wir uns auch ein bisschen mehr zeigen, vielleicht in den wirtschaftspolitischen Fragen. Also da sind wir jetzt mit den Bürgerlichen zum Beispiel beim Wohnschutz aktiv worden, wo man eben auch wieder gesehen hat, es ist gut gemeint mit dem Wohnschutz, aber vielleicht ein bisschen too much. Man muss wieder können ein bisschen lockern. Oder jetzt auch mit den Steuersenkungspaketen. Da haben wir uns jetzt ein bisschen gezeigt. Und sonst habe ich jetzt ein bisschen geschaut, dass meine Kolleginnen in der Fraktion auch so im BZ-Port als ersten Vorstoss angehen. Da ist natürlich bei jedem genau die Themen, wo sie klassischerweise vom Beruf her kommen, wo sie jetzt in den Kommissionen sitzen. Und da denke ich, einfach wirklich den Mut haben, weiter dranbleiben mit diesen Kompromissen. Ich merke das zum Beispiel auch als Fraktionspräsidentin, wie man mit der Zeit dann auch mehr angefragt wird von anderen Fraktionen zum Mitmachen. Also die 4 Jahre, sage ich jetzt, für mich ist ein bisschen Primarschule gewesen als Fraktion. Man steigt ein und man hat sehr viel Laune, um jetzt noch weiter lernen auch, oder?
Sie haben das BZ-Wahldossier angesprochen, wo alle Kandidierenden oder zumindest sehr, sehr viele davon, von diesen 870 Kandidierenden für den Grossen Rat, ein paar Fragen beantwortet haben. Was möchten Sie gern im Grossen Rat bewirken und warum kandidieren Sie überhaupt? Jetzt wollen wir aber Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, Frau Baumgartner, und zwar mit unseren Entweder-oder-Fragen. Als erstes Gross- oder Kleinbasel?
Hui, beruflich Kleinbasel, beim Wohnen Grossbasel, es passt beides bestens.
50-50 in dem Fall.
Genau.
Wenn Sie gehen posten, der Mäd oder Migros?
Weder noch, Coop.
FCB oder GLP?
Es hat Zeiten gegeben vor der GLP, da war es ganz klar der FCB gewesen, jetzt hat es sich gedrüllt.
Bald ist Herbstmess, Magenbrot oder brennte Mandeln?
Magenbrot.
Sind Sie ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
Das ist eine gute Frage. mein Kopf ist schon immer sehr unterwegs, aber die Bauchseite, das geht bei mir in spirituellen hinein und so, Umweltsachen, da, philosophische Themen, die brauche ich zum Abschalten zwischendurch schon auch.
Jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, Zolli oder lange Erle?
Ich habe mich ja vor zwei Wochen, oder wenn ich es habe ich mich enthalten natürlich im Grossen Rat, wo es um Finanzhilfeverlängerung gegangen ist für die langen Erlen, wo ja problemlos durchgekommen sind. Das haben sich drei enthalten, auch die beiden anderen bei uns im Grossen Rat, die auch mit dem Tierpark verbunden sind. Von dem her finde ich das noch schwierig. Ich liebe natürlich meine Arbeitsstelle, es ist super, aber wir haben auch eine super Zusammenarbeit mit dem Zolli. Es ist halt einfach etwas, wo wir können Synergien und uns ergänzen und da denke ich, darf beides Platz.
Sind Sie denn eher die Lehrerin oder lieber Schülerin?
Auch eine gute Frage. Ich komme aus einem Lehrerhaushalt. Meine Eltern waren beide Lehrer. Von dem her habe ich zwischendurch ein bisschen genug von Lehren. Ich finde, man kann in diesem Universum noch nie selber genug dazu lernen, um es wieder weitergeben zu. Von dem her vermutlich lieber Schülerin, die es dann irgendwie als Lehrerin weitergibt nachher.
Ein Thema, das wir auch schon darüber geredet haben, Handynutzung, Facebook oder Instagram?
Auf Facebook bin ich nicht, Instagram.
Sind Sie musikalisch oder handwerklich begabt?
Musikalisch.
Spielen Sie ein Instrument?
Ich habe früher lange Klavier gespielt, habe immer gerne in einer Band gespielt und dann habe ich noch lange gesungen. Und so handwerklich muss ich manchmal beim Hühnerstall etwas flicken, das geht gerade noch knapp.
Flugzeug oder Zug?
Ja, das ist, glaube ich, klar. Zug. Nachtzug vor allem wieder. Das war ja auch ein Thema gerade national.
Wir kommen jetzt auch noch zu politischen Fragen, entweder oder. Thema verkehrspolitisch, wo die Stadt spaltet, würde ich sagen, Rheintunnel, ja oder nein?
Das ist jetzt gerade bei uns sehr schwierig. Da ist die Parolenfassung noch nicht gelaufen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich muss noch ein bisschen abwarten. Die letzte Meinung habe ich mir noch nicht gebildet.
Beim Klimaschutz, Verbot oder Eigenverantwortung?
Solange wie möglich Eigenverantwortung. Wie lange es noch geht, weiss ich nicht.
Und Schwimmhalle oder Musicaltheater?
Auch hier braucht es beides, aber das Musical-Theater liegt mir schon auch am Herzen, dort, wo es jetzt ist.
Und dann ist auch unsere Tradition zum Abschluss die Frage. Gesamterneuerungswahl am 20. Oktober am Oben. Was muss passieren, damit Sie an dem Oben glücklicher Mensch sind und können anstoßen?
Ja, wir haben uns natürlich schon ein bisschen organisiert, wie wir den Tag miteinander verbringen wollen. Natürlich, ganz sicher ist Esther Keller überall dabei. Und wenn sie es im ersten Wahlkampf arbeiten, wofür sie ja wie eine Löwin kämpft, haben wir gehört, was ich absolut mir kann vorstellen, wie das, wenn ich sie sehe, wie sie auftritt. Das wäre natürlich lässig, wenn sie es arbeiten würde, im ersten Wahlgang. Selbstverständlich würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn wir auch noch mal mitmachen im Grossen Rat. Ob wir noch vielleicht ein, zwei neu mehr können zulegen, das wäre schon das Maximum. Aber auf jeden Fall soll es zusammen mit allen Kandidierenden, die sich jetzt extrem alle eingesetzt haben für uns, zu oben ein grosses gemeinsames Fest geben.
Mit einem Haufen Selfies natürlich wieder.
Selbstverständlich.
Mit Esther Keller. Herzlichen Dank Ihnen, Frau Baumgartner, fürs Interview. Das war es von unserer achten und letzten Folge von unserem Podcast Wahllokal zu der Gesamterneuerungswahl im Kanton Basel-Stadt. Alle Folgen, die bis jetzt erschienen sind, finden Sie auf bz-basel und basilisk.ch.
Danke vielmals.
Wir möchten uns auch noch bei all unseren treuen Hörerinnen und Hörern bedanken. Viele haben uns auch gefragt, ob wir nach der Wahl vom 20. Oktober nochmal weitermachen. Gerade dann könnte es ja eigentlich spannend werden, vor allem für die Regierung, wenn sie in den zweiten Wahlgang gehen würde. Und das machen wir natürlich gern. Drum, wir hören uns bald wieder.
Wahllokal, der Podcast von der BZ Basel und Radio Basilisk zu den gesamten Neuerungswahlen im Kanton Basel-Stadt. Basel wählt eine neue Regierung und der Grossrot und Sie sind heute noch dabei.